Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es tut so gut, jetzt die Gesichter zu sehen. Letzten Sonntag sah ich nur Masken. Es ist unser Gebet, unser Wunsch, dass Gott zu uns spricht, dass er uns begegnet. Das ist das Zentrum von einem Gottesdienst. Ich muss heute Morgen mit einem Bekenntnis beginnen. Ich bin ein Skeptiker. Ich muss den Dingen auf den Grund gehen. Ich muss wissen, warum etwas so ist, wie es ist. Und das kann einem dann in bestimmten Zeiten fast um den Verstand bringen, wie die letzten Monate. Ich habe Stunden Experten zugehört von verschiedensten Fachgebieten. Und es gab einen einzigen Nenner. Sie haben sich dauernd widersprochen. Also wenn schon die Experten nichts wissen, wie soll denn Otto Normalverbraucher irgendwas wissen? Sehr herausfordernd für einen Skeptiker. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, weil ich ein Skeptiker bin, dass ich in der Theologischen Kommission der FEG Schweiz gelandet bin. Wir sind ein vierköpfiges Team und wir bekommen dauernd Aufträge, uns mit einem Thema zu beschäftigen und das theologisch auseinanderzunehmen und zu begründen und so weiter. Meistens schaut nachher ein Skript raus, aber dieses Skript ist dann fast ein Buch, weil man eben unendlich tief graben kann. Ich will euch heute Morgen zuerst einmal ein bisschen in die Vergangenheit führen. Wer die Geschichte kennt, der kann vieles viel besser einordnen und deswegen nehme ich gern Geschichten auch aus der Vergangenheit in unsere heutige Zeit hinein. Lew Valens war Literaturkritiker und General während dem amerikanischen Bürgerkrieg und er war eben auch so ein Skeptiker. Und er war befreundet mit Robert Ingersoll, ebenfalls ein Skeptiker und ein überzeugter Atheist. Und die beiden hatten eine gemeinsame Überzeugung. Der christliche Glaube ist eine Volksverdummung. Wir müssen den Menschen helfen, diesen Irrglauben loszuwerden. Wir müssen den Menschen helfen, Befreiung zu erleben von diesem blödsinnigen Korsett der Religion. Sie haben immer wieder darüber gesprochen und eines Tages waren sie mit dem Zug unterwegs, Sonntagmorgen. Sie sahen Massen von Menschen auf dem Weg in die Kirche. Das hat sie natürlich wieder gepiekst, oder? Dieses dumme Volk. Und sie haben wieder miteinander über dieses Thema begonnen zu reden und kamen zum Schluss, wir müssen endlich aufräumen mit dem Irrglauben. Wir müssen ein Buch schreiben mit Fakten, die zeigen, dass die Bibel nicht Gottes Wort sein kann, dass Jesus nicht Gottes Sohn sein kann und dass der christliche Glaube eine völlige Irreleitung ist und dass die Kirche sowieso nur Dreck im Stecken hat. Nun, das vierte ist ziemlich leicht zu begründen, stimmt auch. Lew Valens hat sich dann 2 Jahre Zeit genommen und hat die großen Bibliotheken von Amerika und Europa durchwühlt nach Belegen, hat alles zusammengesammelt, was er finden konnte und dann fing er an diesem Buch zu schreiben. Aber er kam nicht sehr weit, bis er sich selber reden hörte, mein Herr und mein Gott. Ein Skeptiker hat aufgrund von Fakten seine Zweifel verloren und ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er hat ein Buch geschrieben, ihr habt wahrscheinlich alle von diesem Buch schon gehört, vielleicht haben es einige sogar gelesen, manche haben vielleicht einen Film darüber gesehen, Ben Hur, zuletzt verfilmt 2010, also immer noch aktuell, das ist das Resultat. Nun, man könnte auch ganz moderne Beispiele nehmen. In dieser Woche ist mir das Idea Spectrum Briefkasten entgegengeflattert. Und da steht, 7 Jahre lang untersuchte er die Quellenlage. Nun zieht der Journalist und Historiker Markus Bieker Bilanz. Die Fakten sprechen für Jesus. Ebenfalls, er hat dann ein Buch geschrieben, 1000 Seiten über diese Fakten, die für Jesus sprechen. Ich erlebe in unseren Breitengraden in Europa viele Menschen, die irgendwie auf einer spirituellen Suche sind. Sie suchen nach dem Sinn des Lebens, aber sie suchen skeptisch. Sie haben nämlich die große Frage, kann man überhaupt den Sinn des Lebens erkennen? Und eine Grundüberzeugung haben fast alle, es gibt garantiert keinen Lebenssinn für alle gleich. Also jeder muss selber für sich irgendwas zusammenbasteln. Nun, wer die Bibel zur Hand nimmt, und das machen leider die allerwenigsten Europäer, und anfängt zu lesen, zum Beispiel das Johannesevangelium, der wird mit einer völlig anderen Realität konfrontiert. Nämlich mit der Behauptung, der Lebenssinn ist für alle Menschen gleich und er ist kein Gedankengebäude, er ist keine Philosophie, er ist kein Prinzip, er ist keine Regel, sondern eine Person. Der Lebenssinn ist Beziehung. Beziehung zu einer Person, die von sich behauptet, aus dem Himmel gekommen zu sein, auf die Erde und von der Erde in den Himmel zurückzukehren. Das schlug damals in die antike Welt der Philosophie wie eine Bombe ein. Der ehemalige französische Bildungsminister Luc Ferry, er ist selber Philosoph, er hat gesagt, das hat den Wendepunkt in der Geistesgeschichte ausgelöst. Das hat zu einer Revolution geführt, diese Behauptung, dass nicht Philosophien Lebenssinn vermitteln, sondern eine historische Person mit Namen Jesus von Nazareth. Unglaublich. Gehen wir mal in die Zeit von Jesus. Damals gab es ja keine Universitäten. Es gab keine Schulen in dem Sinn. Wenn jemand etwas lernen wollte, dann hat er sich einen Lehrer gesucht. Diese Lehrer, die wurden Rabbis genannt. Und die Schüler wurden Jünger genannt. Und einer der kantigsten und umstrittensten Rabbis zur damaligen Zeit war ein Johannes mit dem Beinamen der Täufer. Und er hatte solche Jünger, die sich ihm angeschlossen hatten. Zwei von ihnen kennen wir namentlich, Philippus und Andreas. Und dieser Johannes hat seine Schüler darauf vorbereitet, nach mir kommt einer, der ist viel größer. Er ist nämlich der verheißene Messias. Auf ihn müsst ihr hören, ihm müsst ihr nachfolgen. Wenn er auftaucht, dann gibt es nur eins, nur einen Lebenssinn. Mit diesem Jesus durchs Leben zu gehen. Ich will mit euch heute Morgen in das Johannesevangelium hineinschauen, Kapitel 1, die Verse 43 bis 51. Wer eine Bibel dabei hat, ist gut, diesen ganzen Text aufzuschlagen. Ich beginne mal mit Vers 43 bis 45. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Philippus als Schüler von Johannes hat Jesus schon gesehen und hat erlebt, wie Johannes gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Und jetzt kommt Jesus zu Philippus und sagt, komm, folge mir nach. Und sofort war für ihn klar, das ist mein Lebenssinn, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Das ist der Messias, auf den haben wir so lange gewartet. Jetzt darf ich mit ihm durchs Leben gehen. Aber das reichte noch nicht. Philippus war so begeistert davon, dass der Messias jetzt da ist, dass er eine tiefe Überzeugung in sich hatte, nämlich, das müssen alle erfahren um mich herum, vor allem die, die ich kenne. Alle müssen das erfahren. Und er ging zu seinem Freund Nathanael und hat ihm gesagt, hey Nathanael, wir haben ihn endlich gefunden, den verheißenen Messias, der, von dem du in deiner Bibel, in der hebräischen Bibel, in der Tora gelesen hast, im Gesetz des Mose. Und die Propheten, sie haben von ihm, haben ihn angekündigt. Er ist da. Wie wird Nathanael darauf reagieren? Er ist ein Skeptiker. Ja, zur damaligen Zeit, um die Zeitwende, als Jesus auf dieser Erde war, gab es eine ganze Reihe von Leuten, die behaupteten, sie seien der Messias. Und es gab noch mehr Leute im Volk, die sagten, das ist der Messias. Also es war eine Messias-schwangere Zeit. Vielleicht hatte Nathanael schon ein paar Enttäuschungen hinter sich, hat gedacht, das könnte er sein, und dann war es wieder nicht. Also warum? Nathanael antwortet, aus Nazareth, entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Skeptiker. Und Skeptiker sind immer in der Gefahr, in eine Falle zu treten. In eine Überheblichkeitsfalle. Ich weiß schon, was nicht möglich ist. Und Nathanael war ein Bibelleser, wir werden das nachher noch sehen. Also er kannte die Bibel und er konnte biblisch argumentieren, dass das nicht der Messias sein kann. Der Messias kommt nämlich aus Bethlehem und nicht aus Nazareth. Ist schon klar, oder? Also mehr braucht man nicht. Ich habe einen Bibelvers dafür. Dass natürlich jemand dort geboren werden kann und dann umziehen kann, das steht halt dann nicht in der Bibel, aber man könnte ja auch denken, oder? Aber gut. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ist interessant, oder? Dass er nicht sagt, kann aus Nazareth der Messias kommen? Er macht es gerade ganz allgemein. Was kann aus diesem Kaff überhaupt Gutes kommen? Und da müssen wir ein bisschen die Geschichte kennen. Nathanael war im Nachbardorf aufgewachsen, in Kanaan. Und in Galiläa galt Nazareth als primitives, kleines Kaff. Also Wissenschaftler gehen davon aus, dass es etwa 250 Einwohner gab damals, so ein Clan. Also es war gut möglich, dass Nathanael sogar jeden Einzelnen kannte und sie vielleicht in seinem Kopf schnell durchging und dachte, na, also der Messias aus diesem Club da, das kann nicht sein. Unmöglich. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ich denke, dass diese Überheblichkeitsfalle bei vielen Menschen heute, die auf der spirituellen Suche sind, zuschnappt. Wenn ich mit Menschen rede, merke ich, die sind offen für fernöstliche Religionen. Sie glorifizieren einen Buddhismus, wenn sie mal in einem Land, in dem Buddhismus vorherrscht, leben würden, dann würden sie vielleicht manches anders sehen. Sie schwärmen für Esoterik, verfolgen irgendwelche Geheimkulte, interessieren sich für neue religiöse Gemeinschaften. Aber für fast alle ist schon von vornherein klar, die Antwort kann garantiert nicht daherkommen, von der Bibel. Jesus, das ist ein Märchen, das haben sie uns erzählt im Religionsunterricht und der Kirche. Also aus dem Christentum kann garantiert die Antwort nicht kommen. Aber wer so denkt als Skeptiker, der steht in folgender Gefahr. Ich habe das mal versucht so zusammenzufassen. Nora Steen ist Pfarrerin, hat in Deutschland immer wieder das Wort zum Sonntag verkündet. Und dann hat sie bei so einer Andacht in der Adventszeit von Kerzenduft und Adventsromantik und so weiter erzählt. Und daraufhin hat sie einen Journalist gefragt, ist es eigentlich abschreckend, von Jesus zu reden? Um ihn würde es ja gehen in der Adventszeit. Dann hat sie folgende Antwort gegeben. Tatsächlich schalten viele Menschen ab, wenn sie den Namen Jesus hören. Und das, obwohl er eigentlich ein wunderbares Vorbild ist, großartige Dinge getan hat, völlig unorthodox war und kein bisschen bieder. Dennoch ist sein Image schlecht. Die Menschen verknüpfen es mit fromm und moralisch und das wollen sie nicht hören. Die Menschen schalten ab, wenn sie von Jesus hören. Er hat ein schlechtes Image in der sogenannten christlichen Abendland, das ja schon längst nicht mehr ein christlicher Kontinent ist. Die Menschen schalten ab. Und wenn Skeptiker so in ein Thema hineingehen, dann stehen sie in dieser Gefahr. Diese Art von Geringschätzung tötet die Kreativität zur Problemlösung ab. Klingt vielleicht ein bisschen hochgedacht, aber ich kann es ganz einfach machen. Wenn ich meinen Autoschlüssel irgendwo verliere und ich bin nur bereit, dort zu suchen, wo ich denke, dass er sein könnte, dann werde ich ihn vielleicht überhaupt nie finden. Ich muss bereit sein, überall zu suchen, um ihn zu finden. Vor einiger Zeit stand in einer Zeitung, in Europa gerät eine der wichtigsten kulturellen Quellen in Vergessenheit. Das Christentum. Die wenigsten Europäer haben irgendeinen blanken Schimmer davon, warum unsere Kultur so ist, wie sie ist. Nämlich gewachsen aus der Botschaft der Bibel. Und wir sind jetzt dran, seit 60 Jahren ungefähr, dieses gewachsene Fundament wieder zu zerstören. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich zwei Bücher von einem Inder, weil Ausländer können besser beurteilen oft, was bei uns passiert. Vishal Mangalwadi ist Professor, Philosoph, Theologe. Er hat das Buch geschrieben, das Buch der Mitte, wie wir wurden, was wir sind. Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Eigentlich müsste das jeder Europäer lesen und ihnen würden die Augen aufgehen. Oder die Seele des Westens, zwei sehr, sehr gute Bücher. Nun, ich komme zurück zu Nathanael und Philippos. Also Nathanael ist Skeptiker. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Wie geht Philippus damit um? Sehr einfach. Komm und sieh, steht wörtlich da in der Bibel. Komm und sieh. Komm mit, überzeug dich selbst. Prüfe es. Als Skeptiker muss dir doch das ein Anliegen sein. Prüf es doch. Philippos war überzeugt davon, dass Nathanael ein geistliches Bedürfnis hat, das dieser Jesus befriedigen kann. Und deswegen führte er ihn zu Jesus. David Hume, ebenfalls Philosoph, ihr merkt, ich habe mich in der letzten Zeit ziemlich mit Philosophie auseinandergesetzt, David Hume, Philosoph und auch überzeugter Atheist, hatte die Angewohnheit, regelmäßig in einen Gottesdienst zu gehen, vor allem um den schottischen Prediger John Brown zu hören. Und das hat natürlich in seinem Freundeskreis Kritik und Gelächter ausgelöst. Auf der einen Seite behauptest du, es gibt keinen Gott, und auf der anderen Seite rennst du in die Kirche. Nun, wie hat Hume das begründet? Mit folgenden Worten. Ich glaube nichts von dem, was er sagt. Aber er glaubt. Einmal in der Woche möchte ich jemand hören, der glaubt, was er sagt. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, warum es ihn in eine Kirche zog. Vielleicht war ja auch ein Grund, dass er merkte, die haben etwas, was ich nicht habe. Und eigentlich ist das meine Sehnsucht. Ich möchte das auch haben, aber mein Intellekt steht mir im Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Gott gibt. Obschon ich in Diskussionen mit Atheisten das immer lustig finde, dass sie den Glauben nicht aufbringen können, dass es einen Gott gibt. Und ich ihnen sagen muss, ja, und ich bringe den Glauben nicht auf, dass es keinen Gott gibt. Also wir stehen vor genau demselben Problem. Für uns beide schwierig. Nun, Philippus führt Nathanael zu Jesus und dann geschieht Folgendes. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Hey, möchtet ihr mal so begrüßt werden? Also ich schon. Ich würde zwar nachher rot anlaufen und denken, ja, der kennt mich halt nicht. Okay, aber... doch toll, so angesprochen zu werden. Aber es löst auch Fragen aus. Der kennt mich ja gar nicht. Wieso sagt er so etwas über mich? Oder noch weiter gedacht, warum maßt er sich an, ein moralisches Urteil über mich zu fällen? Darf er das überhaupt? Noch einmal ein kleiner Exkurs in die Philosophie. Alistair MacIntyre hat auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, Verlust der Tugend zur moralischen Krise der Gegenwart. Und er stellt darin unter anderem eine These auf und sagt, man kann nicht wissen, ob etwas gut oder schlecht ist, bis man weiß, wofür es geschaffen wurde, wozu es gemacht ist, was die Bestimmung von dem ist. Dann macht er das auch wieder ganz einfach einleuchtend. Du begegnest zum ersten Mal einer Uhr und du weißt nicht, wozu eine Uhr da ist. Und somit kannst du nicht entscheiden, ob eine Uhr gut ist oder schlecht. Wenn du zur Überzeugung kommst, eine Uhr wurde geschaffen, um einen Nagel einzuschlagen, dann kommst du zur Überzeugung, eine Uhr ist ein schlechtes Ding. Das wirft man einfach weg. Wenn du zur Überzeugung kommst, eine Uhr ist dazu geschaffen, mir chronologische Orientierung zu geben über den Tag und dann vielleicht mit einem Datum sogar noch innerhalb von einem Monat, und dann ist das ein sehr nützliches Ding. Und jetzt wendet er das an auf Menschen und sagt, solange wir nicht wissen, wozu wir geschaffen wurden, können wir eigentlich kein moralisches Urteil fällen, ob ein Mensch gut ist oder schlecht. Und er sagt dann so in einem kleinen Exkurs, das ist das große Problem der Atheisten und Agnostiker. Sie machen dauernd moralische Urteile, obschon ihr Glaube ihnen das eigentlich verbieten müsste. Wir müssen wissen, was der Schöpfer gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Nur dann können wir entscheiden, das ist gut für den Menschen oder das ist schlecht für den Menschen. Jetzt gehen wir zurück zu Nathanael. Er erlebt, wie Jesus ein moralisches Urteil fällt. Wer ist dieser Mensch, der mich beurteilt? Was läuft hier eigentlich ab? Spricht es nicht ein Bedürfnis an, das wir eigentlich alle haben, dass uns irgendjemand, eine Person, einfach brutto annimmt, wie wir sind? Und das beinhaltet jetzt sehr viel, oder? Das beinhaltet, dass diese Person mich durch und durch kennt. Diese Person muss meine Leichen im Keller kennen. Diese Person muss alle Schattenseiten kennen, die ich auch an mir habe. Diese Person muss all meine Gedankengänge kennen, was mir so alles durch den Kopf geht pro Tag. Da gibt es vieles, wofür ich rot anlaufen müsste. Er muss über jedes Wort Bescheid wissen, das ich gesagt habe. Nur so eine Person kann mich brutto annehmen, wie ich bin. Und das ist doch die Sehnsucht, mit der wir geschaffen wurden. Jetzt schauen wir mal, was passiert ist bei Nathanael. Verwundert fragte Nathanael: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Irgendwie ein bisschen eine skriptische Antwort. Also zuerst mal die Frage von Nathanael ist sehr logisch, oder? Woher kennst du mich? Wir sind uns noch nie begegnet. Dann sagt Jesus: Ich habe dich schon gesehen zu einem Zeitpunkt, wo es mir gar nicht möglich war, dich zu sehen als Mensch. Ich habe dich schon gesehen, bevor Philippus zu dir kam. Und dann diese komische Aussage: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, also unter einem bestimmten Feigenbaum. Was will Jesus damit? Da müssen wir ein bisschen in die Kultur, in die jüdische Kultur von damals eintauchen, um das verstehen zu können. Es gab das geflügelte Wort unter Rabbiner, wenn sie das Wort Gottes studiert haben, wenn sie gebetet haben, haben sie das sehr häufig unter einem Feigenbaum gemacht. Weil der Feigenbaum ein Symbol für Israel ist und Gott dort in einer besonderen Art gegenwärtig sein soll. Also Jesus sagt jetzt frei übersetzt zu Nathanael: Nathanael, ich habe deine Sehnsucht gesehen nach dem Messias. Ich habe gesehen, wie du forschst in der Schrift. Wie ist er? Wer ist das, dieser verheißene Messias? Ich habe gesehen, wie du Gott suchst, wie du betest. Ich habe das alles gesehen. Was löst das aus in Nathanael? Da rief Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Er trifft eine Glaubensentscheidung. Er äußert ein Bekenntnis. Ich glaube, dass du der verheißene Messias bist. Aufgrund von dem, was du mir gerade über mich selbst gesagt hast. Indem Jesus ihm gesagt hat: Ich habe dich gesehen, wie du die Schrift studierst, wie du betest. Damit hast du ausgedrückt, du bist ein wahrer Israelit. In dir ist kein Fehl oder keine Trügereien, so könnte man es auch übersetzen. Du meinst es ernst. Und das löst bei Nathanael aus, er kommt zum Glauben an Jesus als den Messias. Jesus entgegnete: Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Die meisten Übersetzungen machen dann ein Fragezeichen. Man kann im Griechischen den Satz lesen als Aussage oder mit dem Fragezeichen. Ich persönlich habe den Eindruck, es ist ein Fragezeichen. So im Sinn: Nathanael, vor ein paar Minuten hast du noch gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Dann begegnest du mir, machst ein emotionales Erlebnis, weil ich dir gesagt habe, ich kenne dich durch und durch. Und jetzt glaubst du schon. Ja, ein bisschen mehr Skepsis würde ich schon erwarten. Geh den Sachen auf den Grund. Du wirst noch viel Größeres erleben. Das war ja ganz am Anfang vom Dienst von Jesus. Vielleicht hat er dann Kanaan erlebt, die Verwandlung von Wasser zu Wein und. Totenauferstehungen, Heilungen. Er hat noch viel, viel Größeres gesehen. Das beweist, dass Jesus der Messias ist. Aber Jesus sagt ihm, du wirst noch viel Größeres sehen. Ich merke, dass viele Menschen, wenn sie mit Jesus konfrontiert werden oder wenn sie zum Glauben kommen an Jesus oder wenn sie gerade neu bekehrt sind, umgekehrt sind zu Jesus, dass für sie vor allem das im Zentrum steht, was Jesus für uns getan hat. Sie haben erkannt, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, der als Mensch an unserer Stelle ein Leben geführt hat unter dem Gesetz Gottes und dieses Gesetz mit keinem einzigen Schritt übertreten hat, das ganze Gesetz an unserer Stelle erfüllt hat. Er hat ein Leben geführt, an dem sein Vater seine helle Freude hatte. Dann war er bereit, all das, was uns mangelt, zur Vollkommenheit Gottes, all unsere Schuld, all unser Versagen, all unsere Fehler, all unser Mangelhaftes, das wir so mit uns herumtragen. Er hat das alles auf sich genommen und hat dafür mit seinem Tod am Kreuz bezahlt, um uns seine Gerechtigkeit, die er erwirkt hat, zu schenken, sodass Gott uns als vollkommen sieht, wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser, als Messias annehmen. Und dann hat er den Tod überwunden, ist auferstanden, um uns ewiges Leben zu schenken, eine ewige Beziehung zu Gott. Für die meisten Christen am Anfang von ihrem Christsein ist das das Größte. Und das ist auch riesig groß. Aber Jesus möchte eigentlich, dass wir dann einen Schritt weitergehen und immer mehr lernen zu staunen darüber, wie er ist. Nicht nur, was er für uns getan hat, sondern wie er ist. Und das immer wieder neu kennenlernen von Jesus, wie er ist, soll auf uns abfärben, dass sein Wesen in uns auch immer mehr zum Vorschein kommt. Das ist der Sinn. Und jetzt hören wir, was Jesus weiter gesagt hat. Ich versichere euch, merken wir, er redet jetzt nicht mehr nur zu Nathanael, er redet zu allen, die um ihn herum sind. Er redet zu uns. Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht. Und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm hinuntersteigen. Merken wir, was Jesus hier sagt? Nathanael und all ihr anderen, ihr kennt doch eure Bibel. Ihr kennt doch den Stammvater Jakob. Ihr kennt doch seine Vision, die er gehabt hat. Eine Himmelsleiter. Eine Verbindung von ihm in den Himmel, auf dem die Engel rauf und runter gehen. Versteht ihr, was jetzt gerade passiert? Jetzt geht diese Vision in Erfüllung. Ich, Jesus, bin der Brennpunkt der Offenbarung Gottes. Und ich bin der, der euch den Himmel aufschließt. Interessant ist doch, dass da nicht steht, die Engel Gottes runtersteigen und aufsteigen. Sondern es beginnt gerade umgekehrt. Vom Menschensohn, und das ist ja Jesus selbst, vom Menschensohn beginnen sie aufzusteigen. Und runterzusteigen, eine Verbindung herzustellen. Und Jesus sagt hier in diesem Bild gesprochen, ich bin eure Himmelsleiter. Ich habe euch den Himmel geöffnet. Ihr könnt über mich in die Gegenwart Gottes eintreten. Ihr könnt mit dem lebendigen, heiligen Gott in Verbindung kommen. Es besteht eine übernatürliche Verbindung mit dem Himmel, über die Engel, über mich. Glaubt, dass ich der Messias bin und den Himmel für euch öffne. Ich weiß nicht, wie du lebst als Christ. Ich merke, die Gefahr ist sehr groß, dass man einfach in den Tag hineinlebt. Wenn es gut läuft, dann betet man noch am Morgen und liest ein bisschen in der Bibel, aber das ist schon ein kleiner Prozentsatz der Christen, stelle ich immer wieder fest, der das überhaupt macht. Ich weiß auch nicht, wie sie dann als Christ wirklich leben können. Ich brauche diese Energiezufuhr. Und dann vergisst man, was war, und man lebt einfach. Ein Stück weit ferngesteuert. Was geschieht in deinem Leben, wenn du mit dem Bewusstsein lebst, am Morgen, wenn du die Augen öffnest, danke Jesus, dass du mit mir heute einen Plan hast, sonst hätte ich nämlich die Augen nicht mehr geöffnet. Also es ist nicht einfach ein weiterer Tag. Es ist ein Tag, in dem Jesus mit mir durchs Leben gehen will und einen Plan hat. Und dann der zweite Gedanke, danke, dass du etwas mit mir vorhast und ich will heute mit dem Bewusstsein durch diesen Tag gehen, ich lebe unter einem offenen Himmel. Wegen dir, nicht wegen mir, nicht weil ich so gut bin und weil ich keine Fehler mache und weil bei mir alles glatt läuft, ist alles nicht der Fall. Ich mache viele Fehler. Aber es ist Jesus, der den Himmel geöffnet hat. Und deswegen kann ich mit einem anderen Bewusstsein durch den Tag gehen. Im Bewusstsein, da ist ein Himmelsleiter, Jesus. Und da ist eine Verbindung. Und mit dieser Verbindung gehe ich jetzt durch diesen Tag hindurch. Vielleicht ist der eine oder andere da heute oder schaut das übers Internet, der von sich nicht sagen kann, ich habe so eine Erfahrung gemacht wie Nathanael. Ich habe noch nie Jesus bewusst als meinen Retter, meinen Erlöser, meinen Messias angenommen. Wenn du als keine solche Entscheidung getroffen hast, dann möchte ich dich einladen heute Morgen. Benutzt die Himmelsleiter. Du bist ein einziges Gebet davon entfernt. Jesus hört auf unser Reden. Weil ich aus Erfahrung weiß, dass viele Menschen es schätzen, wenn man mit ihnen so etwas betet, mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Ich werde jetzt ein Gebet beten, in dem ich immer einen Satz laut vorbete. Und wenn du dich mit diesem Satz identifizieren kannst, dann kannst du ihn nachher leise für dich nachbeten. Ich werde ihn auch noch ein zweites Mal dann leise sagen. Einfach, es geht ums Herz, es geht nicht um genau diese Worte. Es geht um meine Einstellung. Kann ich mich damit identifizieren? Möchte ich dich einladen, da mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich vertraue darauf, dass du der versprochene Retter bist für mich. Ich vertraue darauf, dass du der versprochene Retter bist für mich. Ich rechne damit, dass du meine Himmelsleiter bist. Ich rechne damit, dass du meine Himmelsleiter bist. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst und mich mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben eintrittst und mich in eine lebendige Verbindung mit Gott bringst. Ich bringe dir alles Trennende, alles, was nicht gut ist in meinem Leben, alle Schuld, alle Sünde, alle Fehler und lege sie vor dir hin und vertraue darauf, dass du mir vergibst. Bringe dir all meine Schuld, all meine Sünde und vertraue darauf, dass du mir vergibst. Danke, Herr Jesus, dass du dieses Gebet ernst nimmst. Amen. Vertraue darauf, dass du dieses Gebet ernst nimmst. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, vielleicht hast du es erneuert heute, vielleicht hast du es zum ersten Mal gebetet, dann gebe ich dir einen seelsorgerlichen Rat. Geh nicht von diesem Gebäude weg, ohne dass du irgendjemand davon erzählt hast. Und du wirst merken, dass diese Entscheidung dadurch noch viel tiefer in dein Inneres eindringen kann, indem du Jesus bekennst als deinen Erlöser einem anderen Menschen. Das ist der beste Anfang, um Christ zu sein. Denn ein Hauptauftrag als Christ ist, wir leben in dieser Welt als Zeugen von Jesus. Hinweise auf Jesus. Damit wir das gut jetzt noch ein bisschen verdauen können, werden wir ein Instrumentalstück hören, bevor wir dann bewusst in die Gegenwart Gottes treten wollen mit einer Anbetungszeit.